Live von der MS Stubnitz im Hamburger Hafen. Herzlich willkommen zur Premiere von Das Echolot mit Ada von der Deken und Jörn Strehler-Pohl. Ihr Gast, Maria Jepsen, erste lutherische Bischöfin der Welt, vor 30 Jahren gewählt in Hamburg.
Frau Jepsen, schön, dass Sie da sind. Wir haben es gerade gehört, 30 Jahre ist es her, am 4. April auf den Tag genau. Wie ist das eigentlich, so ein 30-jähriger Jahrestag oder überhaupt ein Jahrestag? Ist das nur so ein Meilenstein, an dem Journalistinnen und Journalisten interessiert sind, oder feiern Sie das auch ein bisschen?
Also ich habe die Begabung oder Unbegabung, dass ich Daten immer behalte. Und dann ist mir ständig so in irgendein Jahrestag, sagt man, Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, sage ich, heute gibt es ein Glas Sekt, heute ist das und das. Also ich bin dann ganz schnell wieder in dem Anlass dieses Tages. Und es war schon damals, der 4. April war was Besonderes, die Zeit überhaupt. Und es ist schön auch, erinnert zu werden, was alles vor Jahren oder Jahrzehnten gewesen ist. Und dann geht's ganz wieder normal in den Alltag.
Das heißt, Sie begehen diesen Jahrestag in diesem Jahr auch dann richtig? Oder?
Nein, für mich gibt es ein Glas Sekt. Das ist alles dann. Mein Mann hat dann nicht so einen Sinn dafür. Aber das ist auch eine kleine Freude da. Soll ich dann auf die Zeit, die da gewesen ist?
Vor gut 30 Jahren war die Sowjetunion Geschichte. Und heute greift Russland die Ukraine an. Wenn Sie an diesem Sonntag eine große Predigt halten müssten, mit welchen Worten würden Sie diese Predigt angesichts dieses Angriffskrieges beginnen?
Ich weiß gar nicht, ob ich darüber predigen würde, sondern predigen könnte. Es ist für mich so unvorstellbar, was da in Gang gekommen ist. Ich erinnere mich, da weiß ich den Tag zwar nicht, aber an eine Begegnung mit Putin hier im Hamburger Rathaus. Und wir waren eine kleine Runde dann da und da redete, ging immer rum und alle wurden vorgestellt. Und bei mir blieb er länger stehen und wir haben uns länger unterhalten. Und alle waren sie neugierig, die Politiker und die Wirtschaftsleute, was er nun mit dieser Bischöfin da besprochen hat. Und da habe ich mit ihm über Kirche in St. Petersburg gesprochen, weil er in St. Petersburg auch da war. Und ich habe da enge Beziehungen und haben lange drüber geredet. Das, denke ich mir, diese Hände haben ihn angefasst. Das ist für mich schlimm. Und dann habe ich den Patriarchen Kyrill, der diesen Krieg als einen heiligen Krieg bezeichnet, mit dem auch langes Gespräch gehabt, auch hier in Hamburg, als die Gnadenkirche der russisch-orthodoxen Kirche übergeben wurde. Da war etwas Unruhe gewesen, weil der Kyrill sich gerade gegen die Homosexuellen ausgesprochen hatte, sehr scharf. Und unser Bürgermeister hatte gemeint, das würde auf ihn bezogen sein und gesagt, hat gar nichts mit ihm zu tun, sondern das ist eine Theologie der Orthodoxen. Und ich habe am nächsten Tag mit dem Kyrill, dem jetzigen Patriarchen, 2 Stunden gefrühstückt. Ein bisschen Thema Feminismus, aber vor allem Thema Homosexualität. Aber er hat sich nicht überzeugen lassen. Es war übrigens in Deutschland, auch in den deutschen Kirchen, damals ein Thema, über das man nicht reden durfte. Ich war so wie die Einzige, die das tat. Aber da lange mit ihm diskutiert. Und diese beiden Momente, die berühren mich unheimlich, dass diese Männer beiden ein solches Unheil bringen. Da merke ich so, was Menschen, die nicht unbedingt meine volle Sympathie hatten, aber wie die sowas Teuflisches in Gang bringen. Und da kann man eigentlich nur schweigen. Und ich bin ja seitdem ich damals Bischöfin war, bis auf Corona-Zeiten jedes Jahr in St. Petersburg, habe da mein Zimmer und genieße auch die Freundschaften mit Menschen aus der russisch-orthodoxen Kirche, haben auch Streitgespräche in den letzten Jahren gehabt wegen der Separatisten, aber immer noch mit Respekt. Und ich habe beobachtet, wie sich da vieles verändert, auch im Bereich der Künstler, wie sich ganz vieles verändert hat in den letzten Jahren durch Putin. Aber eine Predigt, da kann man eigentlich nur einen Psalm zitieren, wie Jesus am Kreuz mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann man sagen, warum hast du diese Kerle agieren lassen? Also es ist furchtbar und mich bedrängt das sehr, weil ich nun, wie gesagt, St. Petersburg lieb, das ist so meine zweite Stadt.
Ja, was hören Sie da im Moment aus St. Petersburg? Sie sagten ja, Sie haben enge Verbindungen und sind regelmäßig da gewesen.
Es ist schwierig. Es ist schwierig, weil ich Kontakte habe zu denen, die noch in der russisch-orthodoxen Kirche sind. Und die haben ein sehr strenges Regiment in der orthodoxen Kirche auch. Und ich weiß nicht, wie offen die reden können. Also ich glaube, sie leiden sehr, denn zwei, mit denen ich mehr zusammen bin, sind auch aus der Ukraine. Sie leiden. Und ich weiß es von anderen Freunden, die leiden und weinen. Und sie dürfen es ja nicht Krieg nennen. Aber auch hier haben wir ja die russisch-orthodoxe Kirche, die auch einladen zu Friedensgebeten. Das ist die Gratwanderung und ich finde das faszinierend. Ich bin heute auch da gewesen, zum Glück keine Polizei dabei. Die nehmen wirklich den Auftrag, selig sind die Friedenstiften, ernst. Und wie ein Präsident und ein Patriarch so den Weg über Krieg und Zerstörung von Menschenleben und von Kulturgütern, von Ländern sehen, das ist für mich unbegreiflich. Also das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ich muss auch sagen, ich schäme mich auch in manchem, wenn ich zurückdenke und lese, was vor 5 Jahren gewesen ist, vor 10 Jahren, was da alles gesagt wurde. Wir haben es aber nicht ernst genommen. Die haben es alle, Putin hat die alles angekündigt eigentlich, wenn man es jetzt sieht. Wir sind da zu naiv und zu gutgläubig gewesen und ich glaube, ich wäre es heute normalerweise wieder.
Sie hatten ja 1999 das NATO-Bombardement im Kosovo-Krieg scharf kritisiert. Wie bewerten Sie jetzt angesichts dieses Angriffskrieges und auch was Sie jetzt über Putin sagen, wie bewerten Sie jetzt das Engagement und die Politik des Westens?
Also ich bin froh und dankbar, dass ich da keine Verantwortung tragen muss. Denn wie jetzt auch entschieden wird, müsste stärker eingreifen, die NATO oder nicht, ich kann es nicht beurteilen. Also ich kann nur sagen, ich habe das Gefühl, die tun, was sie tun können. Natürlich wünsche ich mir, dass mehr Geld immer in die Bildung und Friedensarbeit reingekommen wäre und auch heute reinkommt. Aber ich kann, also dieser Krieg, finde ich, hat alles verändert. Alles verändert.
Würden Sie sich noch als Pazifistin bezeichnen?
Ich möchte mich ganz und gar für Frieden einsetzen. Ich glaube, ich habe mehr Pazifistisches in mir als Militaristisches so und so. Aber es ist schwer. Also da groß aufzutreten, fällt mir nicht ganz leicht, weil ich dann auch sehe, wie die Menschen in der Ukraine darunter zu leiden haben. Das ist unglaublich, was da passiert.
Ja, diese Situation führt ja auch Menschen in Verantwortung gerade in die Zwickmühle. Also wenn wir Robert Habeck sehen, der nach Katar reist und jetzt, was haben Sie da gedacht, als Sie die Bilder gesehen haben?
Wie er diese Verbeugung da macht. Oh, da sagt ihr, was der arme Kerl aushalten muss. Da habe ich nur gedacht, dass der aushalten muss. Denn ich halte ihn für einen so ehrlichen Menschen und verantwortungsvollen Menschen. Aber dass er sowas fertigbringt, um der Gemeinschaft wegen. Dass das, was erhalten bleibt und mach sein, dass es richtig ist, mach sein, dass es falsch ist, wir werden es später sehen. Also ich finde es bewundernswert, diesen Auftritt. Ist ja keine Selbstverleugnung, aber er muss sich ganz zurücknehmen.
Was wir uns gefragt haben, auch als wir über Habeck gesprochen haben, Ada und ich, gibt es eine Verantwortung ohne Schuld? Kann man Verantwortung übernehmen, ohne sich schuldig zu machen?
Ja, wenn alles gut geht, ja. Aber ich glaube, wenn es konkret wird, also in der Politik, man macht sich schuldig. Also da muss, selbst wenn man sich rauszieht aus allem, macht sich schuldig. Und wir haben in Schleswig-Holstein ja Wahl im Mai Und da hat der Ministerpräsident Daniel Günther jetzt am Sonntag die Predigt gehalten oder Kanzelrede gehalten, weil alle Spitzenkandidaten aufgerufen sind, Schleswiger Dom zu predigen. Und er hat gesagt, ohne Schuld kann keiner leben. Und hat nur gesagt, die Schuld vergeben bei Putin, das kann nur Gott. Also das können wir nicht. Also da muss man sagen, das ist ein, man, und Putin macht sich ja nun auch bewusst schuldig, also es kommt nicht drauf, ihm nicht drauf an, aber auch jeder Politiker macht sich schuldig. Also, dass man schon allein jemanden nicht genau gesehen oder überhört hat, was kann das auslösen? Und manchmal auch wissentlich, dass ich den anderen ja wehtun muss. Das ist einfach. Wir sind nicht im Paradies und auch im Paradies haben sie sich schuldig gemacht. Adam und Eva.
Heute vor 30 Jahren, ich habe mal im Abendblatt nachgeguckt, was vor 30 Jahren Schlagzeilen war, war der polnische Staatspräsident Lech Wałęsa zu Gast in Deutschland und der damalige CDU-Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg stand wegen einer verbotenen Panzerlieferung an die Türkei in der Kritik und alle fragten sich, kann er Verteidigungsminister bleiben? Was verbinden Sie mit dem Frühjahr 1992, eben als Sie beschiffen wurden?
Es fing nicht ganz einfach an. Ich war damals Pröbstin in Harburg mit viel Aufmerksamkeit, weil es da noch keine andere Pröbstin gab. Und dann stand Anfang Januar, 5. Januar in der Zeitung, Frau will Bischöfin werden. Und es war ein Sturm. Ein Sturm von Aufregung und dergleichen mehr. Und alles, was ich tat, und dann hatte ich ja noch die Chuzpe, dass ich Bischöfin werden wollte gegen den hochangesehenen Hauptpastor von Michel. Also es wurde so aufgebauscht und es ging gar nicht darum, dass ich werden wollte, sondern ich war gefragt worden, war bereit dazu auch und habe damit am Anfang gar nicht gerechnet, dass ich gewählt wurde. Aber nachdem der schlimme Sturm da war und es war so widerlich, wirklich, wie die Medien über mich herzogen, dann habe ich gesagt, nun will ich auch werden. Mir wurden ein Ratschläge gegeben, über das sollen sie nicht reden, über das sollen sie nicht reden. Und wenn sie über die Obdachlosen reden, dann können sie nicht auch über die Homosexuellen reden und über Ausländer schon gar nicht und Juden lassen sie das sein. Und wie ich sagte, es geht um Gerechtigkeit, um Menschenbild. Und das waren so die Punkte, die mich sehr damals bedrängt haben. Und ich war nur froh, dass das Datum irgendwie kam, dann wurde es nochmal verschoben um einen Tag. Ich sagte, ich hab's hinter mir.
Wie haben Sie das denn geschafft, dann durch diese Zeit zu kommen? Sie sagten gerade, die Berater haben gesagt, reden Sie nicht hierüber, reden Sie nicht darüber. Haben die Berater ja anscheinend nicht geschafft, ihn auszureden?
Ich war ein bisschen beratungsresistent, das war ich vielfach. Nein, ich hatte ja auch normalen Beruf dann noch dabei. Das war in Harburg, waren sie auch empört. Ist sie gerade da? Sozusagen unsere Mutti verlässt uns wieder. Und ich habe gesagt, ich muss meine Pflicht tun, ich muss ganz normal mein Propstamt weitermachen, darf nichts vernachlässigen. Und ich kann ja nicht, die können mir ja nicht meinen Dienst abnehmen. Ich muss für mich selber authentisch sein. Und das habe ich getan. Und das war damals gut angesagt und kam an. Und es war auch noch so, mit einer Frau ist es auch ganz gut, wenn es klappt. Und dann eine von außerhalb ist auch ganz gut. Also es spielte dann vieles mit. Und an der Wahl selber sollte 6 Wahlgänge geben. Wir mussten uns vorher vorstellen, mein Mitkandidat und ich. Und wir haben gesagt, wir kandidieren nicht gegeneinander, sondern wir machen beide miteinander sozusagen. Aber dann wurde mir gesagt, es werden sehr viele boykottieren, sie sind nicht radikal genug, sie sind nicht feministisch genug und bis zum 4. Wahlgang werden viele dann sich enthalten. Und dann ist es mir ganz egal, ich halte durch 6 Wahlgänge, werde ich alle durchhalten, nachdem ich so vieles von den Medien habe durchhalten müssen, mache ich weiter. Brauchte ich zum Glück nicht.
Aber wir reden ja vom Jahr 1992 und nicht von den 50er Jahren. Also das, was Sie erzählen mit dem Sturm der Entrüstung, das klingt irgendwie so wirklich nach ganz verstaubten alten Zeiten und nicht nach 1992. Also ich würde jetzt rückblickend was anderes mit dieser Zeit verbinden, habe aber wahrscheinlich Unrecht.
Also wenn es verstaubt gewesen wäre, wäre es ja noch schön gewesen. Aber es war eben nicht verstaubt, sondern ihr Geifer und dergleichen mehr. Es war ein Aufbruch für uns Frauen in vielen. Aber bitte auch so, dass es nicht zu stark ist. Also mit Quote ist wir gar nicht gegangen, also ein paar Frauen können wir ertragen. Es fing dann an in der Zeit, war ja auch AIDS gab es seit ein paar Jahren. Es gab auch nur AIDS, die Schuldigen und die Unschuldigen. Und wir hatten in der Kirche zwei, oder einen Pastor, der AIDS hat, aber unschuldig. Und also Homosexualität war vom Teufel, war Sünde. Und Frauen, die dann nicht am Herd stehen, auch noch. Also es war eine Zeit, die man sich heute jetzt kaum noch vorstellen kann. Und ich sage mir, wir müssen trotzdem aufpassen, es kann immer alles wiederkommen. Man war nicht so weit. Also die auf der Straße in manchen Kreisen ja, aber wenn ich so in kirchliche Gremien denke, aber auch in politische und wirtschaftliche, die sich wunderten, dass eine Frau eine Spitzenstellung übernehmen kann oder anstreben will und dass sie dann noch Themen vorbringt, über die man doch nicht redet. Also ich erinnere mich so an Zusammenkünfte, wo wir dann auch im Kreis zusammensaßen und dann hieß es über Süchte in Hamburg und wie schlimm das ist und wie man da einschalten musste. Und dann sagte ich nur, sind wir nicht alle ein bisschen süchtig, mehr oder weniger? Boah. Ja, sag ich, wenn ich an die Arbeit denke, wie viele arbeiten ständig und was macht die Familie? Spielt das eine Rolle? Nein, Arbeit, das ist immer gut. Da muss die Familie zurückstecken. Also so eine Sachen waren im Grunde genommen völlig klar, die Arbeit, aber Familie oder anderes wird verdrängt und sagt, wir müssen eigentlich so ganzheitlich leben, dass wir auch familiäres, privates und dienstliches in Einklang bringen. Aber das war feministischer Tünkram. Das kam gar nicht in Frage. Und da merkte man so, es musste funktionieren. Und das hat sich langsam dann gelöst. Also ich selber habe es ja erlebt, dass sich in den meisten Gremien, auch auf Bundesebene, ich war mal froh, wenn eine zweite Frau da war. Sondern eine zweite Frau. Wir waren meistens 30 Herren im dunklen Anzug und nicht die einzige Frau.
Das Schicksal, wenn man immer die erste Pröbstin, Sie sagten schon, die erste Bischöfin, das hat sie ja nun ein bisschen verfolgt.
Und es war also die erste Frau, und ich kenne so Diskussionen, die Homosexualität spielt ja eine große Rolle damals durch unsere Seelsorge, dass ich dann im großen Kreis sagte, können wir diese Diskussion jetzt mal abbrechen, weil alle dagegen waren. Fragen Sie mal Ihre Frauen und Ihre Kinder oder Ihre Töchter, wie die über dieses Thema nachdenken. Mittagspause und danach war es ein bisschen anders. Also es war auch so ein Druck, es muss immer so bleiben, wie es gewesen ist. Es ist so ein rundum orthodoxer Druck auch, bloß nichts verändern. Und da bin ich ganz froh, dass ich das wirklich in diesen 30 Jahren im Großen und Ganzen geändert hat.
Und Sie haben ja dann auch ein paar neue Themen aufs Tableau gehoben, also haben Sie eben schon angesprochen. Sie haben zum Beispiel das Tabuthema AIDS angesprochen. Wie kamen Sie dazu, dass Sie sich so auch als Fürsprecherin für AIDS-Kranke zum Beispiel ernannt haben?
Genau, gab es dann einen Schlüsselmoment möglicherweise?
Ja, zwei Schlüsselmomente. Also ich bin Pastorin in Nordfriesland gewesen und wurde gebeten, an der Pastorin vorbeizufahren und zu sehen, ob da Licht an ist im Pastorat oder ob sie mit ihrer Freundin zusammenlebte, weil sie lesbisch war. Ich wusste noch gar nicht, was lesbisch war eigentlich. Und da wurde ich gebeten und bin auch hingefahren, fand ich auch toll. Ich als junge Pastorin darf was Hohes tun und fuhr zurück und dachte, was ist das? Was ist das, dass Sexualität von Vorgesetzten geprüft werden sollte? Das hat mich sehr bedrängt, weil ich dachte, in welcher Institution bist du? Also jetzt, das wäre im Politischen genauso das gleiche gewesen. Und dann hatten wir ihm gesagt, wie sie hier in Hamburg einen Pastor, der an AIDS erkrankt war. Und da kam die Diskussion immer schuldig oder nicht schuldig.
Schuldig im Sinne von?
Die haben selber, die Homosexuellen, die waren schuldig, die haben sich selber angesteckt. Und der andere war eben über eine Bluttransfusion. Und da haben wir einen großen Gottesdienst gehabt, das war 92, mit Rita Süssmuth hier in der Katharinenkirche. Und die hat deutlich gesagt, es gibt nicht schuldig und unschuldig. Da wurde irgendwie naiv, wie wir alle waren, ist deutlich, das kann man gar nicht so weiterdenken. Und dann haben wir die AIDS-Seelsorge, war ja sozusagen Anfang da. Und da haben wir gesagt, wir brauchen AIDS-Pastor für die AIDS-Seelsorge. Und da habe ich Wert drauf gelegt, das muss ein Homosexueller sein. Wie wollen wir in die Szene, in die damalige Szene von AIDS rein, wenn wir nicht einen homosexuellen Pastor haben, der auf Augenhöhe mit denen auch verkehrt. Das war nicht einfach. Aber
der war ja wahrscheinlich niemand geoutet als Pastor. Ja. Man musste erst mal einen finden.
Ja, das, da hatten wir auch einen. Und das war auch gut. Rainer Jarch, der in der AIDS-Hilfe in Köln gearbeitet hatte und hier auch als Homosexuelle bekannt war. Und wir haben es durchgesetzt. Und er hat so gute Arbeit gemacht, dass es weiter ausgebaut wurde und dann auch einige überzeugt hat, dass wir uns da engagieren müssen. Und ich muss sagen, diese AIDS-Gottesdienste sind für mich die stärksten Gottesdienste gewesen, was da an Ehrlichkeit und Klarheit war und welches Leiden da auch war, ob sie nun evangelisch oder katholisch waren oder gewesen waren, die dann Zuspruch haben wollten, einen Segen haben wollten. Und haben gesagt, wir versündigen uns als Kirche an diesen Menschen, die sexuell anders sind, als man es erwartet. Das waren eben die Homosexuellen, auch die Transgender und dergleichen. Und es waren auch die Frauen. Die hatten auch die etwas unbekannte Sexualität für eine Männerinstitution. Und das ist einfach eine Gerechtigkeitsfrage. Und ich habe mich bei Hamburg Leuchtfeuer dann auch engagiert, bin ich auch heute noch. Da haben wir auch was. Ja, wir können nicht wieder gut machen, aber wir können etwas richtiger machen als vorher. Das ist, war für mich immer schön. Also das waren so Gottesdienste so ohne Starallüren oder was da so ist oder Machtfragen. Die haben sich eingebracht, gut ehrenamtlich. Und es war nur schade, dass die Frauen da weniger sich angesprochen fühlten als die Männer bei den AIDS-Gottesdiensten. Aber es war nicht ausgeschlossen.
Sie sind ja auch Schirmherrin gewesen vom CSD, wurden auch tatsächlich öffentlich angefeindet. Sie haben ja gerade so ein bisschen erzählt, wie es so, sage ich mal, in den Gremien war oder im direkten Kontakt, aber auch aus der breiten Öffentlichkeit gab es da eine Menge Gegenwind. Ihnen wurde Polizeischutz angeboten, haben Sie meines Wissens aber nicht angenommen. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit?
Es war unangenehm manchmal. Also im großen CSD in Berlin waren Lore Marie Peschel-Gutzeit und ich waren da rausgesucht als sozusagen Beschenkte. Wir kriegten einen Pokal und das so vor ein paar hunderttausend Menschen. Das war schon besonders und ich war auch Schirmherrin in Lübeck gewesen und es gab dann erhebliche Briefe. Erhebliche Briefe und Anrufe und bis hin zu Schmierereien am Haus und auf der Straße angespuckt. Das war einfach so. Und ich habe immer gesagt, ich bin ja nicht gemeint. Also ich wurde sehr heftig beschimpft, aber letztendlich war ich nicht gemeint, sondern es waren die Homosexuellen gemeint, für die ich mich eingesetzt habe. Und dann dachte ich besser, sie machen es bei mir, dass ich für die Bresche da einspringe, was mache, als dass die dran sind. Und ich habe ja mit vielen Homosexuellen auch zu tun gehabt, wenn ich da so Leidensgeschichten von manchen gehört habe. Das ist einfach. Ich habe es einmal erlebt, Anfang war ich im Konvent, Zusammenkunft von den Pastoren, das waren nur die Homosexuellen, die Schwulen. Und ich war dabei mit 40 oder 50 Leuten. Da habe ich mich so unwohl gefühlt unter diesen 40 Schwulen, weil ich anders war. Und habe ich gedacht, das müssen die immer aushalten. Also dieses Gefühl, du bist anders, weil es um Sexualität ging. Das hat mir ganz viel gegeben, deutlich daran, anders sein ist nicht schlechter sein oder besser sein, sondern einfach anders sein. Und das erleben die praktisch ja immer.
Diesen ganzen Anfeindungen, hatten Sie nie wirklich Angst?
Doch, ich hatte Angst gehabt, als bei uns im Haus da ganz groß dran stand, du musst erschossen werden, wie Honecker die Leute an der Mauer erschossen hat. Ganz groß war das. Das war mehr als einmal, stimmt, wurde das rangeschrieben. Und da habe ich immer ein bisschen Angst gehabt, wenn da große Leute waren. Dachte ich mir, haben die das da angeschrieben? Das war an. Und es war im Michel, sollte ich auch Polizeischutz kriegen. Und dann kriegte ich mal ein ganz großes Geschenk. Und hatte ich auch Angst, was ist da wohl drin? Dürfen Sie dich annehmen? Ich habe es angenommen. War ganz rührend, auch von einem Homosexuellen. Der hatte ganz sorgfältig den alten Mariendom mit Papier und Streichhölzern erarbeitet, habe ich noch bis heute. Da wusste ich auch nicht, passiert da was? Aber ich habe gesagt, wenn ich einen Polizeischutz habe und beim Michel rein oder rausgehe, wenn ich auf der Kanzel bin, können Sie mich auch erschießen. Also da habe ich an sich keine Angst gehabt. Und wenn es hätte gewesen wäre, wäre es gewesen, kann man auch nichts machen. Also angesichts dessen, was wir als damals Prominente getan haben, ist es ein Bruchteil von dem, was die Gruppen, für die wir eingetreten sind, über Jahre und Jahrzehnte haben aushalten müssen. Das ist Verantwortung dann.
Aber mit anderen Worten, es hat sich die ganze Zeit jetzt nichts getan, wenn jetzt vor allen Dingen weibliche, also wenn Politikerinnen angegriffen werden, eben weil sie Frau sind, eben weil sie eine bestimmte Position haben, Hate Speech im Internet, das, was Sie erzählen, das ist ja wie eine Blaupause für das, was es heute an Hass gibt.
Ja, aber es ist weniger geworden. Also auch in Gremien, da merkt man es, wenn man da ist, sind viel mehr, die das akzeptieren. Und auf dem Lande ist es ja alles etwas schwieriger, wie man so sagt. Das kann ich nun nicht sagen. Also in Nordfriesland, ich habe da einen Segens- oder Trauungsgottesdienst auch gehalten, dann wollte der Kirchenvorstand gar nicht mehr drüber beraten. Wieso, ist doch völlig klar. Da sind Pastoren, die in Partnerschaften zusammenleben. Wieso, wenn die gut verstehen oder auch andere, die sind an sich befreit, klar darüber zu reden. Und ich merke es in vielen Gründen, es ist heute manchmal ein bisschen schick. Man muss aufpassen, dass es nicht wieder kippt, aber Homosexualität oder Frauen in Spitzenende, das ist eigentlich so gut wie normal. Einzelne haben immer noch mit zu kämpfen, weil ein Stück Zweifel bei manchen da ist und die Macho-Kultur hat nicht ganz aufgehört und wird auch wahrscheinlich immer bleiben, aber es hat sich unheimlich viel geändert. Also das muss ich wirklich sagen.
Sind Sie ganz froh, dass Sie nicht mehr so sehr im Rampenlicht stehen und dass Sie eben beispielsweise auf Facebook und Ähnliches nicht angewiesen sind?
Nö, also ich wäre vorher, glaube ich, auch nicht gewesen, aber es hätte irgendein Referent hätte gesagt, das müsste man machen. Und da ich bin ganz froh. Also ich bin froh, jetzt im Ruhestand zu sein, in Husum zu leben, wo ich Maria Jepsen bin und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist einfach ja auch dran. Es gibt eine Zeit, loszulassen. Und das ist mir eigentlich immer verhältnismäßig leicht gefallen, die Zeit voll zu genießen und dann sagen, jetzt fängt was Neues an. Und das ist gut so. Ich habe meine eigenen Aufgaben denn da und meine eigenen Hobbys und 20 Jahre lang eine 60, 70, 80 Stunden Woche und jetzt eine vielleicht 3 Stunden Woche. Das ist wunderschön.
Wenn Sie sagen, es fällt Ihnen leicht, loszulassen. Im Juli 2010, als Ahrensburg bekannt wurde, Sie wirkten gelöst bei der Pressekonferenz. Wir haben das uns heute nochmal angesehen. Sie wirkten gelöst. Wie einfach fiel Ihnen das tatsächlich, diesen Schritt zu gehen?
Also er fiel mir dann einerseits leicht, weil ich merkte, ich selber hatte keinen Rückhalt mehr. in der Institution. Und zwar von einer Ebene, von der ich Rückhalt erwartet hatte. Und es trat keiner so klar auf und sagte, die Schuld liegt da und da. Wohl im Verborgenen und auch hinterher hieß es, wir wissen ja, dass du überhaupt nichts falsch gemacht hast. Im Gegenteil, du hast alles richtig gemacht. Aber da merkte ich, das war kein Beistand. Und nun war ich erlöst. Ich sagte, das brauchst du jetzt nicht mehr. Also es war so eine Yacht eigentlich, wie am Anfang, die Medien ganz anders, nochmal in die Enge getrieben, nochmal in die Enge getrieben. Und ich konnte immer nur sagen, das ist nicht in meiner Verantwortung. Ich habe getan, was ich tun konnte. Und dann wurde da was rausgeholt und da was rausgeholt. Und dann wurde immer was anderes gesagt. Und dann habe ich gesagt, diesen Zirkus musst du nicht mehr machen. Mir fiel schwer, aus dem Amt so auszuscheiden. Ich hätte es noch gerne 2 Jahre weitergemacht, aber die Umstände waren wenig erfreulich.
Hätten Sie sich nicht vorstellen können, dass Sie vielleicht auch mehr zur Aufklärung dann danach noch hätten beitragen können? Es lief ja danach auch noch sehr schleppend weiter. Es hat ja ein Ahrensburger Pastor in den 70er, 80er Jahren viele Jungs missbraucht. Hätten Sie dann nicht gedacht, dass Sie vielleicht auch die Aufarbeitung mit hätten vorantreiben können?
Ja, ich hätte es auch gerne getan. Aber ich bin da von meiner Institution schon rausgehalten worden. Weil da so die Frage war, na, wusste sie vielleicht doch was, sie wusste zwar nichts und ich kam an keine Informationen ran und es wurde mir alles abgenommen. Ich wurde sozusagen von der eigenen Institution als eine beteiligte Schuldige gesehen, intern, und konnte eigentlich nur durch Zufall was mitkriegen und dann dachte ich, nee, das kann nicht angehen. Und dann kommen die Zweifel, was ist denn da gewesen? Und es gab hinterher dieses, ja, hätten, also, und deswegen habe ich gesagt, ich trete zurück unter der Bedingung, dass jetzt ganz klar aufgedeckt wird, dass es aufgeklärt wird und dergleichen mehr. Und da passierte auch was und also es, ich hatte ja auch dann mit den Opfern noch Kontakt weiter gehabt und also man brauchte schlicht und einfach einen Sündenbock und hatte einen oder eine und die musste das durchziehen. Und dann Jahre später hieß es ja, ich hätte ihr mal ganz klar und deutlich gesagt, ja, das war ja auch so schwierig und so. Also ich war auch nicht immer bequem gewesen, auch die Jahre vorher und hatte, war eigenwillig manchmal und bin sicher nicht so verwaltungskonform gewesen, wie die Verwaltung sich das gewünscht hätte, weil ich zu sehr auch auf eigene Verantwortung auch von Frauen, also dieses ganze Thema Frauen und Homosexuelle und auch Ehrenamtliche, die mir sehr am Herzen lag, das sind Themen, die in hauptamtlichen Kreisen nicht immer gut ankommen.
Aber was ist das für eine Institution, die so auch von Ihnen ja profitiert hat, von Ihren Impulsen, die dann Ihnen nicht die nötige Rückendeckung gibt, die Sie sich gewünscht hätten? Was ist das für eine Institution?
Ja, sie waren alle unter Schock. Es war sozusagen Trauma, was da geschehen ist, was man sich nicht vorstellen konnte. Und es ist dann die Frage, also die Institution ist unterschiedlich. Also die Institution, gibt es einmal die Verwaltungsebene.
Also die Hauptamtlichen quasi.
Ja, und vor allem die Verwaltungsebene. Denn die vielen Sachen, die da fehlten, waren ja alle in der Verwaltung gewesen, waren Schwierigkeiten gewesen. Und die anderen waren auch zum großen Teil ängstlich oder das Thema war ihnen auch fremd. Das war ein Thema, mit dem man sich nicht gerne beschäftigte. Und es waren von der Basis sozusagen den Verantwortlichen und gerade von denen, mit denen ich viel Ärger gehabt habe, im Laufe der Zeit hatte ich, da kam ganz viel Rückendeckung, weil sie wussten, ich meine es auch ehrlich. Und ich bin nicht immer konform gewesen und das hätte manches anders machen müssen, aber auch nicht können, dass ich dann über manches schweige und mich zurücknehme. Da bin ich dann auch bei aller Diplomatie, die ich auch mal hatte, doch zu ehrlich gewesen. Und also ganz einfach hätte man sagen können, man meinte, ich hätte die Macht einer katholischen Bischöfe, eines katholischen Bischofs, hätte alles machen müssen. Und ich habe davon nichts mitgekriegt. Und ich habe immer nachgefragt und nachgefragt und kriegte nichts, weil es hieß, das ist nicht Ihre Aufgabe, das ist unsere Aufgabe. Ja, wie soll ich dann was machen?
Hat sich denn was getan in der Verwaltung? Also im konkreten Fall war es ja so, dass der Pastor aus Ahrensburg versetzt wurde nach Neumünster und dort in einer
Justizvollzugsanstalt für Jugendliche
zuständig war. Es hieß aber, hätte einen reinen Schreibtischjob, würde nur Konzepte schreiben. War das das, was bei Ihnen ankam?
Es gab keine Unterlagen. Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, wohin er kommt, wusste ich gar nicht. Es wurde nur gesagt, das ist alles in Ordnung, das haben wir geklärt. Und wusste ich nicht.
Und hat sich das jetzt, können Sie es beurteilen, ob es sich verbessert hat oder die Strukturen, oder haben Sie das Gefühl, das ist immer noch genauso behäbig? Und
ich glaube, die sind ein bisschen diplomatischer heute, ich weiß es nicht. Ich selber habe leider keinen Kontakt mehr zu den Bereichen. Also ich habe guten Kontakt zu anderen und auch Ökumene, aber zu denen nicht und wird auch nicht gewünscht und nicht vermisst.
Aber die wichtigste Frage ist ja, ob die Strukturen inzwischen so sind, dass ein Missbrauch möglichst schnell auffällt und eben nicht verschwiegen wird.
Das ist sehr viel stärker ausgearbeitet worden, sodass, glaube ich, auch heute die Pastoren, die da nicht drüber reden mögen, gezwungen sind. Denn dieses Thema Missbrauch haben wir vielfach auch vorher gehabt, aber es war gerade so meine älteren Kollegen auch, für die war das Thema Sexualität so weit weg. Homosexualität, Sexualität, Missbrauch, bloß nicht drüber reden. Und ich bin da sicher etwas sensibler, da ich aus einer geschiedenen Ehe komme. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 6. Da wusste ich eben, was Frauenschicksal auch bedeuten kann und wie Scheidung oder Missbrauch ein Leben verändern und zerstören kann. Aber es war damals nicht möglich, drüber zu reden. Also es war so tabuisiert, dass sie fangen immer damit wieder an, ja. Das ist so. Und die Bemerkungen, die manchmal da waren, waren unschön. Also Sexismus ist eben damals noch nicht üblich, aber häufig gewesen.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren in der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing. Was gibt Ihnen die Kraft, sich immer wieder mit der NS-Geschichte zu konfrontieren?
Ja, ich bin in Segeberg aufgewachsen und in unserer Nähe gab es einen jüdischen Friedhof. Und es gab ein paar Juden in Segeberg und in der Nachbarschaft einen, der überlebt hatte. Das war sozusagen das Erbe, mit dem ich aufgewachsen bin. Und habe dann Christen-Juden als Thema mein Leben lang gehabt, von der Theologie her. Habe auch viele Gedenkstätten besucht, auch hier in Neuengamme. Und merke einfach, wie langatmig oder lang andauernd diese NS-Ideologie ist. Wir sehen es ja bis heute, bis Russland hin. Und wenn wir da nicht aufklären, rechtzeitig darüber informieren, kann sich gar nichts ändern. Es wurde ja nur verschwiegen. Es wurde alles verschwiegen und das war auch in Husum der Fall. Und als wir da hinzogen, gab es da Streit mit der Gedenkstätte, etwas unschön. Und da haben wir gesagt, gibt es da einen Freundeskreis? Nein, gibt es nicht. Und da habe ich einen Freundeskreis mit anderen zusammen gegründet. Und seitdem haben wir diesen Freundeskreis und haben auch Guides, die da regelmäßig Führung machen. Und ich merke, wie wichtig das ist, dieses Thema anzusprechen. Und wir sind bei so Führungen ganz schnell innerhalb von 5 Minuten bei dem Thema, ja, und wie gehen wir heute mit den Flüchtlingen im Mittelmeer um? Ich hatte neulich eine Gruppe von jungen Ahmadiyya-Männern, die ja auch nicht so leichte Schicksale haben von Iran und Pakistan und waren sofort, ja, was ist denn da? Und was müssen wir da machen, dass sowas nicht mehr kommt? Jetzt haben sich welche von der Jugendmigrationsarbeit angemeldet. Also es sind Deutsche unter andere, die sagen, das ist jetzt auch unsere Geschichte. Und was steckt eigentlich in den Menschen drin? Und wir können die ganze NS-Ideologie nur bekämpfen, indem wir in der Bevölkerung viele haben, die eine Ahnung von dem haben, was damals wirklich gewesen ist. Denn wir merken, die Medien, die verändern vieles und es ist auch gleichzeitig das, was wir früher Heimatkunde genannt haben, Heimatgeschichte, wissen, was ist da gewesen. Das gehört zu uns. Wir können Husum sagen, wir sind die Stadt Tiroler Storms oder der Windenergie, sehr stolz alle, aber auch die Stadt des KZs. Und das heißt, weltweit heißt es immer Husum Camp. Und da sind eben 300 Männer in einem Vierteljahr zu Tode gekommen, ermordet worden.
Eine Schlüsselrolle spielen ja die Zeitzeugen dann immer bei so einer Erinnerungskultur und Sie bringen ja oft auch Angehörige dort nach Husum-Schwesing. Ich erinnere mich, wir haben uns da ja einmal getroffen, da berichteten Sie auch, dass Sie öfter aus verschiedensten Ländern Menschen da zusammenbringen. Aber wie sehen Sie das denn, wenn wir jetzt in absehbarer Zeit auch keine Zeitzeugen mehr haben werden? Wie kann Erinnern dann noch weiterhin gelingen?
Also wir haben keine Zeitzeugen mehr. Ich merke, es ist auch ohne Zeitzeugen geht, wenn man einfach erzählt und den Jugendlichen erzählt und Jüngeren, die auch selber empfinden lässt, dass die selber sagen, was ist da gewesen und wie kann das angehen? Und es geht ja nicht darum, dass sie sozusagen Zahlen auswendig lernen, wer was gemacht hat, sondern zu welcher Brutalität Menschen damals fähig waren und heute wieder fähig sind. Und deswegen das Einzige, was ist, aktiv zu werden, denn in Husum hat damals sich viele gar nicht drum gekümmert. Die waren ja im Grunde, wurden zwar durch die Stadt gejagt zum Arbeiten, für eine irrsinnige Arbeit, aber es war, die waren eben wie Flöhe oder Ratten und dergleichen mehr. Und dann, wie sehen wir auf Menschen heute bei uns, die wir auch nicht achten, wir nehmen sie auch nicht wahr. Und welche Lehre ziehen wir daraus? Und wenn man das mit denen berichtet und ein Zeichen hat, was sozusagen da gewesen ist, genau auf diesem Grundstück, das macht was aus. Also man kann es hier auch erzählen, aber wenn man einen Ort hat, das verändert das Erzählen und das Wahrnehmen.
Sie selber wurden in den letzten Kriegsmonaten 1945 in Bad Segeberg geboren. Gibt es einen Schlüsselmoment, wo Sie selber als Kind oder als Jugendliche das erste Mal wirklich begriffen haben, welche Verbrechen Nazi-Deutschland begangen hat?
Glaube ich nicht. Also wir kannten immer die Geschichten von den vielen, die da vertrieben waren, die Juden aus Segeberg und als ich getauft wurde, war Tieffliegeralarm und wir sind in Lübeck gewesen, haben uns Lübeck angeguckt als Kinder. Da merken wir, das ist erstmal so schreckend. Das Lübeck war ja Trümmer, aber wir fanden es als Kinder auch irgendwo spannend. Also das ist die richtigen Schrecken, glaube ich, die habe ich wahrscheinlich wirklich hier in Neuengamme, weil das auch wieder so ein Ort war. Auch in anderen Konzentrationslagern, ob Auschwitz oder Großrosen, war aber Neuengamme dann wieder mehr, weil das auch stark in der Nähe war. Also das ist, und wenn wir es in Husum haben, sagen, das ist nicht irgendwo gewesen, sondern es ist vor Ort gewesen, es ist mitten unter uns. Und da war, glaube ich, das Berührtwerden am stärksten. Das ist eigentlich, ich habe viele Fahrten nachher auch gemacht, jetzt auch im Ruhestand hatte ich in der Zeit durch Belgien und verschiedene Konzentrationslager. Also ein Ort muss gepflegt werden als Erinnerungsort. Also nicht muss nicht schön sein und muss auch nicht, darf nicht wie so ein kleines Disneyland nachgeprägt werden, sondern der Ort als solches bringt schon was. Und zu sagen, da sind die Menschen längst gegangen, da haben sie ihre Geschichten gehabt.
Sie sind eine der ganz wichtigen Wegbereiterinnen hier in Hamburg, aber auch in Deutschland natürlich, eines linksliberalen Aufbruchs, einer linksliberalen Aufklärung. Wir haben das die ganze Zeit schon anklingen lassen, oder Sie haben es anklingen lassen. Wie groß ist Ihre Sorge, dass diese Entwicklung gestoppt und umgekehrt wird?
Also im Augenblick läuft das vieles gut. Und ich habe immer gesagt, wir müssen sehr genau aufpassen, ob das so die Frauenfrage ist oder die homosexuellen Frage oder eine biblische Frage ist. Wir müssen sehr genau aufpassen, dass es weitergeführt wird und dass wir nicht alle wieder in alten Trott zurückfallen. Jetzt auch im katholischen Bereich merke ich, dass sich da vieles tut, zum Guten hin tut. Also wirklich auch im orthodoxen Bereich, da habe ich immer noch meine Fäden dabei. Also das, da tut sich vieles. Bloß wenn die bequem werden, dann ist vorbei. Ich merke es so, oder das bedrängt mich manchmal, dass die Pastorinnen etwas angepasst sind. Aber das ist aber auch eine andere Zeitfrage. Also wir sind damals mit viel Elan, mussten für alles kämpfen. Mein Mann und ich, wir waren irgendwie die Ersten, die das erste Pastoren-Ehepaar auch in einer Gemeinde. Und wir sind mit dem Beruf sehr identisch gewesen. Heute ist es anders geworden. Und es ist auch gut so, dass sie nicht mit 60, 70, 80 Stunden sozusagen da sind, auch ein eigenes Privatleben mit haben. Aber der Drang auch bei Frauen zum Feminismus oder zum Politischen, also ich bin manchmal erschüttert, was ich in den letzten Jahren so erlebt habe, wie wenig da kommt. Also es gibt dann immer wieder welche, wo ich denke, ach, da ist ja auch was. Es gibt Einzelne, ich darf es nicht pauschalisieren, aber so ein Schwung, der fehlt eigentlich vielfach. Also es werden auch so viele gute Worte von Kirchenleitungsebene, bischöflicher Ebene weitergesagt. Also wirklich bin ich auch zufrieden und glücklich, dass es so klar ist. Aber wie viel unten ankommt, und das weiß ich natürlich, früher kam auch nicht alles unten an, aber der Aufbruch oder das Wiederborstige, das fehlt. Und das ist aber in der Politik ja auch so. Also man hat gekämpft und die Lust am Streit, die fehlt heute weitgehend. Und dann sind sie bequem. Und es ist auch für die Pfarrstellen alles etwas schwieriger geworden. Die großen Einheiten sind da. Man ist nicht mehr direkt vor Ort mit Menschen konfrontiert. Die Verwaltung spielt überall eine größere Rolle. Wir haben alles durch die Medien sehr viel vereinfacht, wie es so schön heißt, ob nicht da Ausweise was kriegen kann. Aber es fehlt eigentlich die Zeit für die anderen Menschen. Und das ist das Wichtige.
Wie hat sich denn eigentlich Ihr Glaube oder Ihre Beziehung zur Religion verändert, vielleicht seit der Zeit Ihres Rücktritts?
Ja, das ist ganz seltsam. Ich habe vorher jeden Sonntag gepredigt, oder fast jeden Sonntag, oder zweimal. Das habe ich dann wenig getan, weil ich sagte, ich habe es genug gemacht, sind auch andere. Das ist nicht ganz einfach mehr. So als Privatperson im Ruhestand, denke ich mal, kannst du die großen Worte so sagen. Ein Amt trägt sehr stark. Jetzt bin ich dann nur im Ruhestand. Das wird schwierig. Habe ich das Recht dazu? Das merke ich so manchmal. Für mich ist das Schöne, dass ich viel Zeit für biblische Texte habe, die mir einfach gut tun. Und wo ich dann auch war, letzte, habe ich früher zwar auch gehabt, aber ich lese jeden Tag jetzt ausführlich meine Texte in Griechisch und Hebräisch und habe Freude daran und merke, wie ich von den Worten Zuspruch bekomme und wie ich Gottesdienste fehlen mir durch Corona, das gemeinsame Singen. Und ich habe immer noch einen Kreis von der Kirchengemeinde, mit denen ich dann auch zusammen bin. Mache auch dann und was, wann was los ist, gar nicht mal. Aber es verändert sich ein amtlich bestimmter Glaube. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mehr wieder vom Kinderglauben und auch von Zweifeln mehr, für die vorher einfach die Zeit nicht so da war. Das ist also, das mischt sich, verändert sich und fühle mich da sozusagen viel sehr, sehr verbunden. Bei allen Schwierigkeiten, die mal waren, bin ich begeisterte Kirchenfrau.
Wie wichtig ist für Sie immer beim Glaube, bei der Religion, die Frage der Gemeinschaft gewesen auf der einen Seite und auf der anderen Seite das still zurückgezogene Lesen, die Lektüre? Und hat sich dieses Verhältnis auch verändert in den vergangenen Jahren?
Ja, also es muss beides da sein. Früher habe ich sehr stark die Gemeinschaft und da war ich auch eine Bestimmende, obwohl ich auch oft, wenn ich mal frei hatte, ganz normal in Gottesdienste gegangen bin, mich in die vorletzte Reihe gesetzt habe. Das fand ich sehr schön, nur Gemeindeglied zu sein. Aber da brauchte ich das auch und das gehört sich auch so und es gehörte sich auch für mich so. Jetzt kann ich auch das allein, aber ich merke, ich sehe jetzt gerade im Fernsehgottesdienste, fühle mich dann in die Gemeinschaft mit reingenommen und brauche dann und wann aber auch die konkrete Gemeinschaft mit anderen oder treffe Kirchenleute und schnack mit denen noch viel. Also das ist einfach auch über wirklich Gott und die Welt. Ganz alleine geht das nicht. Und ich merke es auch im ökumenischen Bereich, im christlich-jüdischen Bereich bin ich noch da und freute mich jetzt auch mit Ahmadiyya nochmal, mit muslimischen, also die Glaubensfragen sind schon wichtig und ich kann sie nicht nur über Bücher und ich mache es viel über Bücher, aber es muss einfach eingeholt werden.
Wie sehr hat Ihnen das jetzt in der Corona-Zeit gefehlt?
Ich weiß es nicht. Also mir haben gefehlt die Reisen nach St. Petersburg am meisten noch, weil ich da gar nicht mehr jetzt hin konnte. Auch andere Zusammenkünfte. Aber es war immer so das Gefühl, das nächste Vierteljahr wird's besser. Und darauf hoffe ich auch immer noch. Es ist eine Ausnahmezeit. Und manchmal habe ich mich daran gewöhnt, dass wir dann abends gar nicht mehr wegziehen. Ich möchte es aber nicht. Also ich brauche auch wieder die Nähe von anderen Menschen und war letzte Woche in Hildesheim da und dachte ich, wie schön, dass wir jetzt keine Zoom-Konferenz haben, sondern so miteinander sind. Also das ist schon, ich habe viele Besuche auch gemacht als Bischöfin in Bereiche, die mir fremd waren, wo ich war viel in der Vollzugsanstalt oder bei Obdachlosen, dachte ich, es muss auch unter die Haut gehen. Also ich kann das lesen, was da ist, aber ich muss direkt vor Ort sein und das Gefühl zu haben, in dieser Zelle bleibst du längere Zeit. Also ich bin da ein sehr auch haptischer Mensch eigentlich und wenn es über diese Gefühle ist, direkt mir vorstellen, stellen zu können, wie das ist. Deswegen brauchte ich heute auch den Besuch noch meiner russischen Kirche, wie es denen geht. Also nicht nur über Mail verkehren, sondern wie ist das? Wir sind keine Einzelgänger, dafür sind wir nicht. Keine Säulenheilige.
Ja, wir haben ja viele Themen jetzt angesprochen. Verraten Sie uns doch mal, wie man es verhindert, im Alter bitter zu werden.
Man muss sich einfach freuen. Also es gibt so vieles. Also das ist ganz seltsam. Ich war so etwa 30 und da habe ich gedacht, jetzt kann ich sterben. Ich habe so viel Schönes in meinem Leben gehabt. Fand ich, also viel mehr war es gar nicht mal. Wenn ich zurückdenke, was war denn da? Nein, es gibt so viel Neues, was man neu entdecken kann. Also bei mir ist es so, ich freue mich unheimlich über meinen Garten. Ich bin wirklich eine gute Gartenfrau mit einem sehr gepflegten Garten. Für andere ist er verwildert und sowas. Aber was da plötzlich dann auch kommt, was dieses kommt und jenes kommt, sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wir wohnen ja auch in einer sehr schönen Gegend, ob es am Deich ist oder in der Marsch normal oder um den Geest. Also wir sind viel unterwegs, haben nette Menschen da. Also wir haben eigentlich alles, was wir wollen. Sind kommen Altersbeschwerden immer mehr, Gedächtnis hört auf und dergleichen mehr und meine Augen werden schlecht. Aber auch das ist so ein Erlebnis, wie wird man alt eigentlich? Das ist auch spannend.
Und 2 Pfeifen am Tag, erlauben Sie sich noch?
Nee, ich habe letztes Jahr so eine Kreislaufattacke gehabt und kam ins Krankenhaus und dann sagte mir der Arzt am 2. Tag, Sie müssen damit rechnen, dass Sie jeden Tag tot sein können. Ja, sag ich, das weiß ich. Weil sie vom Beruf war, ja, so und so. Und dann habe ich mir schließlich gesagt, was das ist. Und das war Vorhofflimmern, sage ich, das haben viele. Und da habe ich gesagt, nur noch eine Pfeife am Tag. Obwohl man dürfte 2. Aber ich habe gesagt, nein, bisschen einschränken, das halte ich auch gut durch. Fällt manchmal schwer.
Aber diese eine Pfeife rauchen Sie noch?
Ja, unbedingt. Die verziehe heute ja nicht, abends. Dafür darf ich morgen dann 2.
Frau Jepsen, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und unser Premierengast beim Echolot hier auf der MS Stubnitz. Dankeschön.
Und ich wünsche Ihnen viel Resonanz auf die kommenden Echolots.
Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön. Okay.